Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es einen ganz besonderen Podcast, einen Geburtstagspodcast für unseren Podcast-Erfinder, Gestalter, Macher Ralf Bienko. Unsere Nachbarn im Team haben einen Gruß für dich, lieber Ralf, vorbereitet, dem wir uns alle anschließen.
Mühlheim an der Ruhr, 28. November 2020. Lieber Ralf, herzlichen Glückwunsch zu deinem heutigen runden Geburtstag. Vor 60 Jahren wurdest du in Essen-West in der Zeit des Wirtschaftswunders geboren. In deinem Geburtstagsjahr gab es auch noch andere wichtige Ereignisse. Politik. JF Kennedy wurde jüngster Präsident der USA und als erster Katholik in dieses Amt gewählt. Adolf Eichmanns Prozess begann in Jerusalem. Sport, Olympische Winterspiele Squaw Valley und Olympische Sommerspiele in Rom. Deine Laufbahn begann mit dem Besuch der Hauptschule. Es ging weiter mit Fachhochschulen bis zum Abschluss des Fachabiturs für Wirtschaft und der Banklehre. Du hast auch angefangen, BWL zu studieren, hörtest aber auf, um bei der Postbank die Chance wahrzunehmen, Beamter zu werden. Danach begann endlich für dich das Zeitalter der Medien, wo du dein Hobby, das Thema Rundfunk und Fernsehen, umsetzen konntest. Im OK Essen hast du mit dem Fernsehen begonnen. Hier hatte es dir besonders die Motorsportsendung angetan. Alfred Heger und Harald Groß waren als Experten deine Interviewbegleiter bei den Rennen in Deutschland, Belgien und Niederlanden.
Zu Musiksendungen bist du erst später gekommen. Hier hattest du unter anderem mit Jürgen Drews, Christian Anders, Michel und Wolfgang Petri Kontakt. International waren es die Gruppen Status Quo sowie die Rockröhre Susi Quattro. Außerdem hast du auch eine Sendung über AIDS produziert. Vergessen wir auch nicht deinen Beitrag über den 11. September in den USA. Auf einmal hattest du ein weiteres Steckenpferd und die Vorliebe für Krimis entdeckt. Deine Lieblingsautoren sind Ingrid Noll, Horst Eckert, Ralf Kramp und Jacques Berndorf. Ein Energiebündel wie du braucht natürlich auch Urlaub. Erfahren haben wir, dass die Nordseeküste, Föhr, Karolinensiel und auch Spanien deine Urlaubsziele sind. Nun begann für dich ein weiteres neues Hobby. Auch zu deiner Freude fand endlich im September 2019 die Eröffnung des Nachbarschaftshauses statt. Deine Gedanken müssen gewesen sein, ich möchte mich im Nachbarschaftshaus durch Mitarbeit einbringen, um Nachbarschaft zu fördern, nicht nur in Heißen. Du hast bei uns angefangen mit deinem Beitrag »Mörderisch schön«. Danach wurde von dir und Peter in einigen Gesprächen auch der Podcast geboren.
Da kam uns leider Corona dazwischen. Geplant wurde auch eine Vernissage, altes Heißen, neues Heißen, damit du schon mit den Vorbereitungen nach Corona beginnen konntest. Die Beiträge des Nachbarschaftshauses, Sammeln von alten Zeitungen, Dokumenten und Fotos, liefen auf Hochtouren. Sicherlich hattest du die Idee mit dem Podcast schon früher, aber jetzt wurde sie Wirklichkeit und es stand mit Alex, Anne, Isa, Jutta, Marlies, Peter, Rolf und Svenja die Podcastgruppe. Die Beiträge von Nachbarn für Nachbarn und die tollen Interviews jede Woche erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit. Es sind mittlerweile schon 28 Podcasts erschienen, die unter deiner Regie entstanden sind. Die von dir geführten Interviews mit Dagmar Mühlenfeld, Monika Griffhahn und Marc Buchholz, Dr. Herting und so weiter fanden großes Interesse bei den Zuhörern. Auch die Vernissage wurde durch deine Moderation ein großer Erfolg und ein echtes Highlight. mache in Zukunft weiter, damit der Podcast mit zur guten Nachbarschaft in der heutigen Zeit beiträgt.
Erfolge kannst du auch vorweisen, denn du hast schon 2 Auszeichnungen bekommen. Außerdem wird der Podcast weit über Mülheims Grenzen von vielen Interessenten gehört. An Unterstützung von Nachbarn und aus dem Nachbarschaftshaus soll es dir nicht fehlen. Jetzt, lieber Ralf, wünschen wir dir zu deinem besonderen Geburtstag viele gute Einfälle für deine Arbeit als unserem Podcast-Regisseur. Nochmals alles Gute, viel Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Lebensfreude. Vor allen Dingen noch viele fröhliche Stunden mit Grete und im Nachbarschaftshaus.
Hallo ihr Lieben, das war eine tolle Geburtstagsüberraschung. Ich danke euch allen für eure Mühe und auch für die vielen guten Wünsche und freue mich auf die nächsten Jahre, die ich mit euch zusammen verbringen kann.
Rätselzeit, die Lösung.
Was war früher im heutigen Gebäude des Kunstmuseums Mülheim untergebracht? Die Post. Zweite Lösung. An welchem dieser Orte kann man sich nicht trauen lassen? Haus Ruhrnatur.
Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
Heute der zweite Teil des Interviews mit Eduard Weyer, Vorstandsmitglied beim Mülheimer Kammerorchester.
Im Bereich beruflich, also ich erzähle das jetzt mal aus meiner Sicht, geht ja auch nicht anders. Beruflich habe ich mich dann verändert, bin ich bis 92, also von 77 bis 92 unterbrochen im Kammerorchester, war ich da engagiert.
Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war zu der CCCA in einem großen Wohnungsbaukonzern. Und obwohl ich dann lange Zeit in Mainz war, ich war fast 2 Dekaden in Mainz beruflich, Wochenendehe geführt, da habe ich immer wieder vom Mülheimer Kammerorchester gehört und bin auch teilweise in die Konzerte gegangen und habe so gesehen, ja, was machen die denn jetzt, die Entwicklung, ja. Und war ich lange Zeit krank und dann bin ich verrentet worden und nach der Rente habe ich mir überlegt, da war Zucker ja längst tot, gehst du da nochmal hin, kannst du das riskieren? Und dann habe ich meine Frau gefragt, da ist jetzt der Herr Niehaus, der musikalische Leiter, und die Kanten sind Kollegen. Meine Frau ist auch von Haus aus Kirchenmusikerin. Der Herr Niehaus, da bist du in guten Händen. Und dann bin ich dann hingegangen. So, und dann hatte mich, das werde ich nie vergessen, davor 2015 war es im Herbst, bin ich da angekommen, hatte mich nur mit Herrn Niehaus, ich komme jetzt, erste Geige. Und dann sagte einer, das war der Werner Schröder. Der Werner Schröder war lange Zeit Vorsitzender des Orchesters. Was willst du denn hier? Ja, und so hat sich das dann wieder ergeben. Und bis zur Corona, bis zum Ausbruch der Pandemie, haben wir also bis Anfang März 2020 noch geprobt. Und jetzt müssen wir natürlich warten und ganz ungeduldig, wenn die Zahlen dann wieder es erlauben. Also das Orchester ist jetzt im unruhigen Wartezustand. Ja.
Jetzt stelle ich ein paar laienhafte Fragen. Erstens, wo ist der Unterschied zwischen einem Symphonieorchester und einem Kammerorchester?
Es ist einfach ein größerer Apparat, wenn man es umschrieben.
Also beim Kammerorchester konzentriert man sich weitestgehend auf Streicher?
Ja, sind aber auch Bläser dabei. Man kann es von der Wortdeutung nehmen, Kammer. Kammer ist immer kleiner, kleinere Räume und so. Und man hört, muss noch präziser aufeinander hören. Das ist im größeren Orchester auch. Im Kammerorchester ist halt, ja, die Feinheiten kommen da dann halt mehr raus, so im Zusammenspiel. Und es ist vom Klang auch die Struktur. Die Klangstruktur ist meines Erachtens anders. Sie ist leichter, transparenter und im Kammerorchester, da hören Sie jeden falschen Ton.
Was war Ihr Lieblingsstück als Kammerorchester für Sie persönlich?
Ja, da habe ich eine ganz klare Präferenz. Und zwar, wir haben, es war Ende der 70er Jahre, 77, 78 und dann nochmal 1980 in mehreren Aufführungen, unter anderem in der Petrikirche in Mülheim und in der Stadthalle Mülheim von Schostakowitsch die 8. Kammersinfonie Opus 110a aufgeführt. Und diese Kammersinfonie ist in der Urfassung ein Quartett. Und damals hat der Rudolf Barschai, ein russischer Künstler und Dirigent, ganz weltbekannt damals, der hat dieses Streichquartett umgeschrieben in eine Kammersinfonie. Und diese Kammersinfonie, die hat einen so bleibenden Eindruck gemacht, weil das war, ich glaube, Dresden 1945, der große Fliegerangriff der Alliierten, als Dresden total zerstört wurde. Und das hat der Schostakowitsch nachempfunden in seiner Musik. Und das waren so tolle Aufführungen. Da gibt es auch Aufnahmen von. Ich habe mal in den Archiven geschaut. Die müssen irgendwo sein. Also wir haben mit Sicherheit da noch Aufnahmen gemacht. Und das hat so einen tollen Eindruck hinterlassen. Wir haben mal am Volkstrauertag gespielt. Ich meine, das wäre 1980 gewesen in der Kirche, in der Petrikirche. Und das waren also bombastische Eindrücke. Also man sah diese Violinen, diese Opfer, man hörte die Schreie, also das war ganz toll, die Feuerwunste. Und dann hatten wir auch ganz tolle Solisten da, unter anderem das Ehepaar Klawinski. Frau Klawinski war ja jahrzehntelang Konzertmeisterin des Orchesters.
Was Witziges!
Eine Oma steigt im Karstadt im Erdgeschoss in den Aufzug. Im ersten Stock steigt eine total aufgedonnerte Tussi ein und zieht eine riesen Parfümwolke hinter sich her. Sie schaut herablassend auf die Oma und meint: Chanel Nummer 5, 50 Milliliter, 100 Euro. Im zweiten Stock steigt eine noch mehr aufgedonnerte Tussi ein und zieht ebenfalls eine noch größere Parfümwolke hinter sich her und meint noch herablassender: Cartier, 50 Milliliter, 250 Euro. Im vierten Stock will die Oma aussteigen. Sie lässt einen fahren und sagt ganz cool beim Aussteigen: Rosenkohl von Aldi, 200 Gramm, 99 Cent.
Nachrichten aus dem Nachbarschaftshaus.
Am 1. Dezember startet das Nachbarschaftshaus ein richtig großes Projekt. Wir basteln einen akustischen Adventskalender. Neben den Freunden aus dem Nachbarschaftshaus haben uns viele Mülheimer ihre Unterstützung zugesagt. Neben Dagmar Mühlenfeld, Suppi Huhn, unter anderem auch die Brüder Grimm Grundschule, die Luisenschule Frank Esser, Ines Weltrowski, das Mülheimer Kammerorchester, Professor Harald Karutz, Dr. Dirk Herting und viele mehr. Ab dem 1. Dezember gibt es jeden Tag ein Adventstor als Podcast.
Junges Brauchtum der Adventszeit ist der Adventkalender. Die dunkle Jahreszeit musste nach ursprünglichem Kirchenbrauch mit Fasten und Buße verbracht werden. Erlösung versprach der 24. Dezember, der Heilige Abend. Im 19. Jahrhundert machten sich Menschen in Deutschland daran, die Wartezeit zwischen Hungern und Feiern zu verkürzen. Es entstanden erste Adventskalender, ursprünglich aufwendige Kunstwerke. Heute freuen sich Kinder in vielen christlich geprägten Ländern auf jeden süßen und spannenden Morgen mit einer neuen Überraschung hinter dem Adventstürchen. Der Adventkalender ist die Erfindung einer Mutter. Vor gut 100 Jahren gab es einen kleinen Jungen, der in der Adventszeit fürchterlich ungeduldig war. Ständig fragte er seiner Mutter: Wann ist denn endlich Weihnachten? Da hatte seine Mutter eine Idee. Sie nahm einen schönen großen Karton und malte 24 Felder drauf. Dann besorgte sie ebenso viel kleine Schächtelchen, in die je eine kleine Überraschung steckte. Anschließend klebte sie die Schächtelchen auf die 24 Felder. Der kleine Junge durfte nun jeden Tag eines der Schächtelchen öffnen. Und so konnte er zugleich sehen, wie die Zeit bis Weihnachten immer kürzer wurde. Die Freude über den Adventkalender hatte der Junge nie vergessen, und als er erwachsen war, fing er an, selbst Kalender zu basteln, die er dann verkaufte.
Hallo, heißen!
Jetzt haben wir hier im Gespräch den Walter Kleinöder und der Walter Kleinöder ist der Taubenvater. Die Geschichte resultiert so ein bisschen aus den Interviews mit Rolf Mühlenfeld, der uns damals gesagt hat, der Walter Kleinöder ist ein total interessanter Typ und den müsst ihr unbedingt interviewen. Und für uns war natürlich auch eine tolle Geschichte, dass wir jetzt sagen konnten, wir machen was zwischen Heißen und Heimaterde gemeinsam. Guten Morgen, Walter, wie geht's dir?
Ja, gut an sich in dieser Zeit. Fühle mich so an sich ganz wohl mit den üblichen Schwierigkeiten im Alter, Arthrose und sonst was, aber da muss man einfach, sollte man, und so mache ich jetzt auch, ignorieren.
Du bist Vorsitzender der größten Reisevereinigung der Tauben im westlichen Ruhrgebiet. Ihr habt eine wahnsinnig tolle Homepage. Wir haben aber schon vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen im Vorgespräch, dass ihr auch so ein bisschen im Moment Nachwuchsprobleme habt, was die Brieftaubensituation angeht.
Ja, es ist an sich so, wir sind also nicht nur hier im westlichen Ruhrgebiet die größte Reisevereinigung, sondern mittlerweile schon in ganz Deutschland. Wir sind also 100 Leute. Und wir beschäftigen uns in unserer Reisevereinigung mit der internationalen und nationalen Weitstrecke. Das heißt also, wir haben Tauben, die weiten Entfernungen bewältigen können und auch gut bewältigen können. Das sind andere Tauben als dieses normale Schicken auf 200, 300 oder 400 Kilometer. Unsere Tauben werden mit den französischen, belgischen, holländischen, Luxemburger und deutschen und englischen Tauben Richtung Marseille, Narbonne, Perpignan, Barcelona gespielt. Und dafür braucht man dann schon Tiere, die diese Qualität haben, diese durchzustehen, sich während der Reise auch zu versorgen. Also das sind schon ganz besondere Tiere. Das Schöne ist daran, dass wir gerade in unserer Reisevereinigung Zulauf bekommen von ziemlich vielen jungen Leuten. Nun muss ich sagen, bei den Taubenzüchtern, junge Leute, man kommt da erst so mit 50 Jahren, geht man vielleicht aus der Jugendabteilung raus. Aber es sind auch sehr viele 20-, 25-Jährige, die also die Möglichkeit haben, sprich einen eigenen Garten, ein eigenes Haus haben, hat sich alles ein bisschen gewandelt. Die Reisevereinigungen, die vom Bestand oder vom Altersdurchschnitt schon sehr hoch sind und sich nicht mehr verändern wollen, die kriegen Schwierigkeiten.
Also bist du heute auch eher Sportler als Traditionsbewahrer?
Ich bin in einer Taubenfamilie groß geworden. Ich bin 49 geboren. Und das dann auch mit nach Heimaterde oder hier mit zum Nansenweg genommen. Ich kann mich nur erinnern, 1969 bin ich hier zu meiner Frau gezogen, quasi so nicht ganz legal, weil damals gab es noch den Verkupplungsparagraf. Dann haben wir irgendwo geheiratet, als wir 21 geworden sind. Hab dann zwei Tauben, eine schwarze und eine Weiße von meinem Vater gekriegt, die durfte ich dann auch in so einem schönen, ganz kleinen Schlag halten. Und und dann ist mit der Zeit ist halt mehr geworden, waren nicht 40, 50, 100. Irgendwann vom Beruflichen her habe ich immer was mit Großcomputern zu tun gehabt und mit Arbeitsvorbereitung. Nachdem ich dann in Pension oder in Rente gegangen bin. Jetzt habe ich also mehr oder weniger mit diesen 100 Leuten, die verteilt sind von Wesel bis nach Witten, von Osnabrück bis nach München-Gladbach, habe ich so viel zu tun. Das ist schon ein Fulltime-Job mittlerweile.
Heißt also für uns, wir werden zukünftig mit dir gemeinsam immer wieder über aktuelle Rennen innerhalb der Tauben, innerhalb der Reisevereinigung berichten können. Also ich freue mich drauf, weil wir werden sicherlich immer wieder die Möglichkeit haben, zusammen was zu machen. Vielen lieben Dank.
Ja, alles klar. Ich sage auch schönen Dank.
Rätselzeit.
Und hier die Rätsel von dieser Woche. Wann nahm die erste Straßenbahn in Mülheim ihren Betrieb auf? 1879, 1897, 1904, 1912. Das zweite Rätsel. Wie viele Gymnasien gibt es in Mülheim? 3, 4, 5, 6.
Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen.
Bis zum nächsten Mal.